Deutschlandfunk. Der Tag.
Es gibt Taten, die sind so schrecklich, dass es sehr schwer fällt, darüber zu berichten oder überhaupt darüber zu sprechen. Wir versuchen das heute trotzdem, weil es wichtig ist, dass über sexualisierte Gewalt gegen Kinder berichtet wird. Heute hat der Prozess gegen einen Mann aus Bergisch Gladbach begonnen, der im Zentrum eines bundesweiten Komplexes von Fällen sexueller Gewalt gegen Kinder stehen soll. Was von diesem Prozess zu erwarten ist und wie die weiteren Ermittlungen vorankommen, das beantworten wir gleich. Im zweiten Teil dieser Episode geht es um neue Vorschläge zur Rettung von Arbeitsplätzen in der Corona-Krise, längeres Kurzarbeitergeld und die Vier-Tage-Woche. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Katharina Peetz. Hallo. Bevor wir loslegen, an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Wir sprechen im Folgenden über sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Das heißt, wer fürchtet, durch diese Schilderung womöglich retraumatisiert zu werden, schaltet jetzt bitte aus. Die Ausmaße des sogenannten Missbrauchskomplexes Bergisch Gladbach können immer noch nicht ganz überblickt werden. Die bisher bekannte Dimension, die ist unvorstellbar. Die Ermittelnden gehen derzeit 30.000 Spuren im Internet nach. Auf die Fälle aufmerksam geworden ist die Polizei durch Durchsuchungen bei einem Mann aus Bergisch Gladbach. Er soll seiner eigenen Tochter, die 2017 geboren ist, immer wieder sexuelle Gewalt angetan haben. Die Ermittelnden fanden bei ihm auch Bildmaterial von sexualisierter Gewalt und digitale Kontakte zu weiteren Tatverdächtigen. Ende Mai ist bereits ein Täter aus Kamp-Lintfort verurteilt worden und heute hat eben am Landgericht Köln der Prozess gegen den Mann aus Bergisch Gladbach begonnen. Unser NRW-Korrespondent Moritz Küpper war bei Gericht dabei und hat erstmal erzählt, was in der Anklageschrift stand.
Insgesamt sind es 79 Taten, die ihm zur Last gelegt werden über einen Zeitraum von in etwa anderthalb, gut knapp zwei Jahren, die er da begangen haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat das Ganze ein bisschen aufgeteilt. Der größte Komplex, der erste Komplex, das sind die Taten, die er zu Lasten seiner eigenen Tochter begangen haben soll. Ab dem dritten Lebensmonat soll er sie schwer, teilweise sehr schwer sexuell missbraucht haben. Das sind insgesamt 70 Taten, die ihm da zur Last gelegt wurden, die heute auch detailliert geschildert wurden in dieser Anklage. Dann gibt es einen zweiten Komplex, in dem er sich verabredet hat mit einem weiteren Mann aus diesem ganzen großen Missbrauchskomplex, einem Mann aus Kamp-Lintfort, der bereits verurteilt wurde. Das war das erste Urteil in diesem sogenannten Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Und dann gibt es noch einen dritten und vierten Komplex, da geht es um Missbrauch von Kindern, Gewalt an Kindern im virtuellen Raum, wo er über eine Chatfunktion dran teilgenommen haben soll, animiert haben soll. Dabei geht es im Übrigen, so war das heute in der Anklageschrift auch zu hören, um ein 10 bis 12 Jahre altes Mädchen, dessen Identität noch nicht geklärt ist. Und das zeigt vielleicht auch den Druck, die Brisanz dieses großen Falles.
Jetzt ist die Öffentlichkeit vom Prozess ausgeschlossen worden. Warum?
Die Nebenklagevertreterin, die Rechtsanwältin Frau Müller-Laschet, hatte das heute beantragt. Sie vertritt ja die Mutter und auch die Geschädigte, sprich das junge Mädchen, die Tochter des Angeklagten. Und sie hatte gesagt, aus Persönlichkeitsrechten, aus Schutz der Persönlichkeit des Mädchens, aber auch der Mutter, soll die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden für die Einlassung des Angeklagten. Die war angekündigt. Er hat sich bisher nicht eingelassen. Dennoch, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, er hat geholfen beim Identifizieren von Chatpartnern, aber richtig eingelassen hat er sich noch nicht. Und die Nebenanklagevertreterin hat dann heute beantragt, dass für seine Einlassung, aber auch die Zeugenbefragung der Mutter, die Stand heute wohl nichts wusste bisher oder damals zu diesen ganzen Vorkommnissen, dass dafür die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird, weil eben die Schutzrechte überwiegen gegenüber den Interessen der Öffentlichkeit.
Jetzt hast du gerade gesagt, der Angeklagte hat geholfen, andere Chatpartner zu identifizieren. Und du hast auch den Mann aus Kamp-Lintfort angesprochen. Du hast im Mai hier im Podcast mit Ann-Kathrin Büsker schon mal darüber gesprochen. Und da hast du gesagt, es ist immer die Rede von einem Netzwerk, aber das trifft es eigentlich gar nicht so richtig, sondern eher ein Schwarm. Kann man dazu schon genaueres sagen? Also wie hängen diese Fälle zusammen?
Ja, also Schwarm, das sind alles Begrifflichkeiten, die Ermittler verwenden. Und die Ermittler sind ja auch immer noch dran, auch in hoher Personalstärke. In der Spitze waren es über 350 Ermittlerinnen und Ermittler bei dieser BAO Berg, bei dieser besonderen Aufbauorganisation Berg. Und noch immer sind es Hunderte, die da tagtäglich ermitteln. Und das Ganze hängt insofern zusammen, als dass wir haben jetzt diesen Fall dieser beiden aus Kamp-Lintfort und beispielsweise Bergisch Gladbach. Die haben untereinander gechattet, Bilder ausgetauscht, aber sich auch haptisch getroffen. Das gilt allerdings nicht für alle. alle. Es gibt Chatgruppen, die bei dem heute Angeklagten, bei dem jetzt laufenden Prozess gefunden wurden, mit Gruppen, da sind über 1800 Teilnehmer drin. Und da hat nicht jeder miteinander Kontakt, aber man verabredet sich dann da und geht dann in Untergruppen, wo man sich dann nur zu zweit beispielsweise trifft. Und das ist sozusagen diese Schwarmkonstruktion. Dieser seit heute angeklagte Mann aus Bergisch Gladbach, bei dem ist das Ganze gefunden worden, bei dem ist das aufgepoppt. Deswegen ist er oder gilt er als eine zentrale Figur. Das Medieninteresse war heute auch enorm groß. Aber er ist sozusagen nur eine Facette in diesem ganzen Puzzle, hatte beispielsweise Kontakt zu diesem Mann in Kamp-Lintfort, aber auch zu anderen. Die wiederum hatten zu anderen Kontakt, wo der Mann aus Bergisch Gladbach beispielsweise keinen Kontakt hatte. Insofern hangeln sich die Ermittler da jetzt von ja, mehr oder weniger teilweise Mobilfon zu Mobilfon und Telefon und werten eben diese Daten auf. Und diese Menge ist immer noch gigantisch. 85 Gigabyte haben sie alleine in diesem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach festgestellt.
Die haben die festgestellt und jetzt läuft quasi die Ermittlung, dass sie das alles durchschauen.
Sie müssen es durchschauen. Sie müssen teilweise auch entweder Identitäten klären. Der Justizminister hier in Nordrhein-Westfalen, Peter Biesenbach, der sagte ja kürzlich, die Dimension ist eigentlich unfassbar. Sie haben 30.000 Spuren, ja teilweise unbekannte Tatverdächtige. Und die Ermittler selber sagen auch, das Verbreiten von der sogenannten Kinderpornografie, was ja strafbar ist, so heißt es in den Paragraphen, das verfolgen sie momentan noch gar nicht. Das kommt erst noch, denn ihnen geht es immer noch darum, Kinder zu schützen, zu retten. Momentan. Ich habe ja eingangs gesagt, es ist beispielsweise auch heute in der Anklageschrift von einem 10- bis 12-jährigen Mädchen die Rede gewesen, dessen Identität noch nicht feststeht, wo höchstwahrscheinlich, das weiß ich nicht, aber höchstwahrscheinlich immer noch Missbrauch stattfindet. Das zeigt das Ganze, und es gab ja mal auch die Erklärung von Seiten der Ermittler, dass sie das Ganze behandeln wie eine Terrorlage, also dass immer jederzeit was passieren kann, und dann fliegen sie eben teilweise eben auch Ermittlungserkenntnisse per Hubschrauber in andere Bundesländer. Alle 16 sind ja mittlerweile betroffen. In der vergangenen Woche wurde beispielsweise auch ein Mann aus Frankreich festgenommen.
Ja, jetzt sagst du, sie behandeln das wie eine Terrorlage. Das ist ja schon Aufwand. Also natürlich, dieser Komplex ist einfach eine unvorstellbare Dimension. Aber was glaubst du, was hat das jetzt ausgelöst, dass man da jetzt spezielle Ermittlungsgruppen hat? Denn es gab in der Vergangenheit immer wieder Fälle von sexualisierter Gewalt. Also liegt es nur an dieser neuen Dimension?
Ja, ich glaube, es sind verschiedene Punkte. Wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen verschiedene Komplexe, nenne ich sie mal. Es ging los bei Lüchte, das war auch eine große Dimension damals auf diesem Campingplatz, wo über Jahre lang Kinder sexuell missbraucht wurden, wo ihnen sexuelle Gewalt angetan wurde. Da hieß es so ein bisschen, ja, da haben die Jugendämter nicht genau hingeguckt und der Mann, der nun verurteilte, war etwas verwahrlost. Da hieß es so, das ist eine soziale Geschichte. Hier in diesem Fall, in diesem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach, ist, glaube ich, relativ deutlich geworden, dass es ein Thema ist, was mitten in der Gesellschaft ist. Ich war auch damals vor Ort in Bergisch Gladbach, wo das Ganze aufgeflogen ist. Das ist eine Reihenhaussiedlung mit Spielplatz davor. Da ahnt niemand etwas. Selbst die Ehefrau, die Mutter hat ja wohl nichts geahnt. Und dann haben wir noch in einer Folge daraus diesen Komplex Münster, wo mit hoher krimineller Energie, wo Daten unglaublich verschlüsselt wurden. Das war die Geschichte in einer Kleingartensiedlung, die erst kürzlich aufgeflogen ist. Das zeigt auch die kriminelle Energie, die dahinter steckt. Bisher ist nicht davon die Rede, dass in dem Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach Geld eine Rolle spielen würde, sondern es geht einzig und allein um die Befriedigung der Täter. Aber das zeigt, finde ich, diese verschiedenen Facetten, und dass das jetzt alles in Nordrhein-Westfalen passiert, liegt zum einen, glaube ich, statistisch an der Größe des Bundeslandes, ist ja mit Abstand das bevölkerungsreichste, aber eben vor allem auch daran, dass der Innenminister Herbert Reul im Folge dieses Lüchte-Skandals entschieden hat, das Ganze zu einem kriminalistischen Schwerpunkt zu machen, Mittel freizusetzen, das Ganze gezielt zu verfolgen, und das zeigt sich jetzt eben nun an diesen immer weitergehenden Fahndungserfolgen, aber eben auch an den Gerichtsverhandlungen.
Jetzt bist du als NRW-Korrespondent schon öfter eben mit diesen Fällen, hast du dich befasst, darüber berichtet, und wir haben eben vor dem Gespräch ein bisschen überlegt, weil es ja immer die Frage gibt, wie deutlich wird man dabei, wenn man darüber berichtet, weil einerseits man eigentlich ja nicht irgendwie voyeuristisch oder was auch immer das plakativ machen will, aber andererseits auch eine Hemmung da ist und vielleicht auch so ein Tabu, was eigentlich gebrochen werden muss, um es gesellschaftlich aufzuarbeiten. Hast du das Gefühl, dass sich das in der Vergangenheit sich entwickelt hat von der Art der Berichterstattung?
Naja, allein quantitativ hat die Berichterstattung enorm zugenommen. Und das sagen viele, sei ein enormer Gewinn. Und dass sexuelle Gewalt gegenüber Kindern ein Phänomen ist, was es nicht erst seit 3, 4, 5 Jahren gibt, sondern dass es schon seit Jahrzehnten gibt, das ist, glaube ich, unstrittig. Aber dass die Gesellschaft in der Quantität und ich finde auch mittlerweile in der Qualität dorthin guckt, das ist natürlich diesen Ermittlungserfolgen geschuldet letztendlich. Aber es zeigt sich da auch ein gesellschaftlicher Wandel. Und mir sagen Expertinnen und Experten, die sich professionell mit diesem Thema beschäftigen, dass es eben wichtig sei, dass man die Dinge auch benennt, dass es Gewalt ist und dass es eben nicht irgendwie unter dem Label Kinderpornografie, was etwas Verharmlosendes klingt, gut, der Straftatbestand ist halt so benannt, aber oder eben teilweise auch Missbrauch. Klar, das klingt nach Gewalt, aber richtige sexuelle Gewalt. Mir haben Ermittlerinnen und Ermittler erzählt, dass es für sie das Schlimmste ist, wenn sie die Tonspur beispielsweise anmachen müssen, wenn sie sich diese Bilder, und sie müssen sich all diese Bilder angucken. Bei dieser BAO Berg, die ich schon genannt hatte, gibt es auch Ermittlerinnen und Ermittler, die nun dauerhaft krank geworden sind, weil sie das ja nicht mehr verarbeiten können, was sie dort letztendlich sehen. Und selbst erfahrene Ermittlerinnen und Ermittler haben mir erzählt, dass sie das nicht hätten vorstellen können, was sie dort sehen. Insofern, ich glaube, es ist wichtig, das zu benennen, auch wenn ich selber schon Hörerinnenreaktionen bekommen habe, die gesagt haben, wir wollen das nicht in diesem Detail geschildert haben. Natürlich muss es immer da eine Gratwanderung, aber allein, und das ist jetzt vielleicht eine kleine Vorwarnung, aber wenn ich diesen Komplex jetzt heute nehme und sehe, dass der Angeklagte Kinderdildos bestellt hat, Kinderreizwäsche, dann zeigt das ja eine enorme kriminelle Energie in diesem Bereich. Und ich finde schon, dass es ganz wichtig ist, dass man darüber auch redet.
Und wenn wir jetzt auf den Fall heute nochmal gucken, der Mann in Kamp-Lippfort ist zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Ist das auch das, womit zu rechnen ist jetzt in dem heutigen Fall?
Ja, und er ist in eine Psychiatrie eingewiesen worden. In diesem Fall jetzt stehen 15 Jahre Freiheitsstrafe und eben eine anschließende Sicherungsverwahrung im Raum. Sicherungsverwahrung bedeutet, dass der Mann ja wahrscheinlich nicht mehr freikommt danach, dass es immer sozusagen geprüft wird, ob es da noch diese Neigung, diese Krankheit, Pädophilie gibt und dem er dann eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt. Und angesichts der Massivität der Fälle, angesichts auch der Tatsache, dass er das Ganze gegenüber einem sehr, sehr, sehr jungen und auch noch eigenen Kind, die auch im Grunde genommen eine Schutzbefohlene ist, von ihm ausgeübt hat, kann ich mir schon sehr vorstellen, dass das in die Richtung geht. Aber wie gesagt, der Prozess läuft nun, 11 Verhandlungstage sind angesetzt und dann werden wir sehen, was wahrscheinlich so im November als Urteil rauskommt.
Zum Ende dieses Gesprächs noch ein Hinweis. Das Hilfeportal Sexueller Missbrauch ist eine erste Anlaufstelle für Betroffene, aber auch für Angehörige und Menschen aus dem sozialen Umfeld bei Fällen sexualisierter Gewalt. Mehr Informationen gibt es unter hilfeportal-missbrauch.de. Die Wirtschaft in Deutschland steckt wegen der Corona-Pandemie in einer tiefen Krise. Das Bruttoinlandsprodukt ist so stark eingebrochen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Um mehr als 10% fiel die Wirtschaftsleistung von April bis Juni im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Befürchtung, dass massiv Arbeitsplätze verloren gehen könnten, ist also sehr groß. Und so werden derzeit 2 Vorschläge diskutiert, wie die Folgen der Krise weiter abgemildert werden könnten. Einmal eine Verlängerung der Bezugsdauer vom Kurzarbeitergeld und die 4-Tage-Woche. Über beide Maßnahmen habe ich gesprochen mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Als erstes ging es um das Kurzarbeitergeld. Da hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz nämlich in einem Zeitungsinterview angekündigt, die Bezugsdauer von regulär maximal 12 Monaten auf 24 Monate zu verlängern. Volker, habe ich deshalb erstmal gefragt, was diese Maßnahme bringen soll.
Naja, Katharina, du hast es ja in deiner Anmut eigentlich schon schön gesagt. Die Kurzarbeiterregelung war ja tatsächlich ein Instrument, um viele Beschäftigte in der Krise aufzufangen. Denn was bedeutet Kurzarbeiterregelung? Erst einmal nur, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht entlassen werden müssen, sondern weiter in dem Unternehmen beschäftigt werden, wenn auch zu deutlich geringeren Konditionen, also bis zu 0 Stunden. Aber sie werden eben nicht in die Arbeitslosigkeit geschickt und das Geld kommt von der Bundesagentur für Arbeit. Und das war jetzt mit Beginn der Corona-Krise ein enorm wichtiges Instrument, um eben viele Beschäftigte in Arbeit, sprich bei ihren Unternehmen zu halten, damit die nicht gekündigt werden müssen. Und insofern hat die Bundesregierung da sehr schnell reagiert und hat Anfang März dann schon gesagt, wir bauen die Kurzarbeit aus. Wir haben zwischenzeitlich bis zu 11 Millionen Beschäftigte gehabt, für die es zumindest Anträge gab. Der Arbeitsminister spricht von knapp 7 Millionen, die eben über Kurzarbeit beschäftigt waren. Und insofern ist es ein sehr wichtiges Instrument, Instrument gewesen, um eben in diesem Krisenszenario Menschen schnell auffangen zu können und nicht in die Arbeitslosigkeit zu schicken. Das Gegenbeispiel wäre ja die USA, wo es immens viele Arbeitslose im Moment gibt. Und jetzt läuft das aber nur bis zum Jahresende. Auch die 12 Monate sind eine Begrenzung. Wir wissen aber nicht, wann die Krise zu Ende ist. Hält das noch weiter an? Kommt eine zweite Welle auf uns zu? Und auch dann stellen sich ja sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Unternehmen natürlich zentrale Fragen. Wie geht es mit meinen Beschäftigten weiter? Kann ich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer behalten oder muss ich sie freisetzen? Und da wäre die Verlängerung der Kurzarbeiterregelung natürlich ein hervorragendes Instrument, um dem zu begegnen.
Auf der anderen Seite, du hast gesagt, die Bundesagentur für Arbeit, die übernimmt ja dann regulär 60% des ausgefallenen Nettolohns und auch komplett die Sozialversicherungsbeiträge. Und deshalb hat sie schon vorher immer mehrfach Alarm geschlagen und gesagt, viel zu teuer, wir können das eigentlich uns nicht leisten. Gab es jetzt schon Reaktionen darauf, auf den Vorschlag, das Ganze nochmal zu verlängern?
Naja, wirklich viel zu teuer hat die Bundesagentur nicht gesagt, sondern sie ist ja eigentlich froh auch, dass sie dieses Instrument hat. Aber die Bundesagentur hatte zu Beginn des Jahres Rücklagen von über 26 Milliarden Euro. Die schmelzen im Moment natürlich weg wie das Eis in der Sonne. Man hat jetzt schon knapp 8 Milliarden Euro einschließlich der Sozialleistungen für die Kurzarbeiterregelung ausgegeben. Dazu kommen ja auch eine steigende Arbeitslosigkeit. Also da ist zumindest absehbar für die Bundesagentur für Arbeit, dass diese Rücklagen im Laufe des Jahres dahinschmelzen und dann hätte die Bundesagentur selbst erstmal keine Mittel mehr. Und auch da ist klar, dass wohl der Bund wird einspringen müssen, also dass es höhere Zuweisungen vom Bundesarbeitsminister geben wird. Der hält jedenfalls dieses Instrumentarium für ein sehr wichtiges und für Hubertus Heil ist auch klar, hören wir mal rein, dass das Instrumentarium verlängert werden soll.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir noch nicht Ende des Jahres mit der Krise durch sind. Wir werden nicht mehr so viel Kurzarbeiter haben wie noch im Sommer oder im Mai. Da hatten wir 6,7 Millionen. Ich rechne im Jahresschnitt eher so mit 2,5 Millionen. Aber wir werden einzelne Branchen haben, die es auch im nächsten Jahr schwierig haben. Und deshalb müssen wir diese Brücke auch verlängern.
Und da kommt noch was dazu, Katharina. Natürlich, der Finanzminister hatte zum Beginn der Krise von der Bazooka gesprochen. Aber auch für den Bund werden die Finanzmittel ja allmählich enger. Insofern kann es durchaus sein, dass das Instrumentarium nicht als rundum sorglos Kasten verlängert wird, sondern dass man da schon noch ein bisschen stärker differenziert und schaut, in welchen Branchen ist es tatsächlich notwendig, eben auch um die Ausgaben ein Stück weit in Grenzen zu halten.
Jetzt haben wir die Statements von Scholz und Heil gehört, die sind ja beide SPD. Was sagt denn der Koalitionspartner, die Union, dazu?
Ja, da gibt es gar keine Kritik oder so gut wie gar keine. Selbst die Bundeskanzlerin steht der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes positiv gegenüber, wie heute Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, weil man natürlich erkannt hat in diesem Krisenszenario, dass das wirklich ein hervorragendes Instrument ist, um die Menschen eben nicht in Arbeitslosigkeit zu entlassen. Und solange die finanziellen Mittel das hergeben und solange man die Hoffnung hat, dass die Krise an sich nur eine begrenzte sein wird, dann sollen auch das Instrument genutzt werden. Denkt, wenn man nur ein paar Monate zurück zu Jahresbeginn, als von Corona noch nicht wirklich die Rede war, da haben wir alle noch vom Facharbeitermangel gesprochen und dafür, dass in vielen Bereichen wirklich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Wenn die jetzt alle entlassen werden müssten von Unternehmen zu Unternehmen, dann wäre das nachher im Laufe der Zeit ein aufwendiger Prozess, diese Mitarbeiterinnen auch wieder zurückzubekommen. Und insofern glaube ich, ist das tatsächlich ein Instrument, bei dem es zumindest in der Koalition keinen Widerstand gibt gegen die Kurzarbeiterregelung.
Und von Seiten der Wirtschaft, also Arbeitgeber, Vertreterinnen und Gewerkschaftern, gibt es wahrscheinlich auch keinen Widerstand. Die finden die Idee auch gut.
Die begrüßen das im Wesentlichen auch. Stellen wir uns mal vor, ein Arbeitgeber, der wird ja immens entlastet. Er kann seine Beschäftigten halten, ohne für sie noch den normalen Lohn zu zahlen. Häufig sind es ja nur Lohnanteile, je nachdem, wie stark sie noch beschäftigt sind, bis zu 100% Ausfall. Also dann übernimmt die Bundesagentur für Arbeit alles. Also es ist ein sehr gutes Instrument im Interesse der Arbeitgeber, aber auch im Interesse der Arbeitnehmer, weil die natürlich eine gewisse Jobgarantie haben. Erst einmal für 12 Monate, vielleicht bald sogar dann für 24 Monate.
Dann lassen wir mal das Kurzarbeitergeld, schließen wir an dieser Stelle ab und schauen mal auf eine andere Maßnahme, die auch diskutiert wird, und zwar die 4-Tage-Woche. Die hatte der IG Metall-Chef Jörg Hofmann ins Gespräch gebracht. Vielleicht erst mal kurz erklären, wie würde diese 4-Tage-Woche nach Hofmanns Vorstellungen aussehen?
Naja, da ist ja die Idee wieder eine ganz andere, hat aber auch was mit der Krise zu tun. Normalerweise würden wir tatsächlich über eine 4-Tage-Woche in der Hochkonjunkturphase reden, eben wenn die Unternehmen so viel Beschäftigung haben, dass sie nicht mehr wissen, wie sie das alles erledigen sollen und Überstunden schieben ohne Ende. Und da würde man ja sagen, okay, die 4-Tage-Woche lohnt sich, um noch mehr Beschäftigte anzustellen. Aber jetzt hier soll es tatsächlich auch ein Kriseninstrument sein. Nicht ein kurzfristiges wie die Kurzarbeit, sondern die Strukturumbrüche, die beispielsweise in der Automobilindustrie auch anstehen, die sollen jetzt über die 4-Tage-Woche aufgefangen werden. Sie wären eine Antwort auf den Strukturwandel, so hat es Jörg Hofmann, der EG Metall-Vorsitzende, erzählt. Und dieser Umbruch soll eben nicht zu Entlassungen, sondern auch zu einer Jobperspektive führen. Also die Arbeitszeit würde deutlich reduziert. Man würde nur von Montag bis Donnerstag arbeiten und dafür soll die Zahl der Mitarbeiter gehalten, möglicherweise noch neue Mitarbeiter eingestellt werden. Aber dann kommen wir gleich zum nächsten Problem. Geht das mit Lohnausgleich oder eben ohne Lohnausgleich? Bei Daimler gibt es schon ein Beispiel. Die haben jetzt krisenbedingt die Arbeitszeit reduziert um 2 Stunden pro Woche. Und da gibt es natürlich keinen Lohnausgleich, weil Daimler sagt, die Krise gibt es nicht her. Die IG Metall möchte jetzt natürlich erreichen, dass dieses Instrument umgesetzt wird, zumindest mit einem partiellen Lohnausgleich, also dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht das Nachsehen haben. Also wie gesagt, das wird ganz stark gesehen als Instrument, um den Strukturwandel in der Krise zu ermöglichen.
Aber jetzt sagst du das Stichwort Lohnausgleich, das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, genau der Knackpunkt, weil viele natürlich vielleicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich denken, ja, 4-Tage-Woche an sich finde ich gut, aber wenn das heißt, dass ich weniger Geld bekomme, kann ich mir das gar nicht leisten. Also wie könnte da ein Kompromiss aussehen oder ist das überhaupt dann denkbar mit einem Lohnausgleich?
Na, jetzt schauen wir erstmal auf die andere Seite. Die Arbeitgeber sind knallhart und sagen, in dieser Krisensituation, wo wir als Unternehmer nicht wissen, wo und wie wir überhaupt Geld verdienen können, über Lohnausgleich zu reden, ist für uns undenkbar. Das ganze Geschäfte sind ja drastisch eingebrochen. Das Bruttoinlandsprodukt ist um 10% zurückgegangen in den ersten Monaten. Also jetzt über Lohnerhöhungen zu reden, ist aus Sicht der Unternehmer reiner Irrsinn. Auf der anderen Seite sehen Sie natürlich auch, dass es interessant ist, Möglichkeiten zu finden, um die Beschäftigten im Betrieb zu halten. Und da könnte ja eine Arbeitszeitreduzierung ohne Lohnausgleich auch im Interesse der Arbeitgeber liegen. Das ist, finde ich, jetzt komplett schwer vorwegzunehmen. Das wird eine Frage dann von den Tarifverhandlungen sein. Ich gehe davon aus, dass die Metall- und Elektrobranche da auch die maßgeblichen Tarifverhandlungen führen wird in dieser Frage. Was dann da am Ende bei rauskommt, das vermag ich tatsächlich auch schwer abzuschätzen. Wahrscheinlich dann doch eher nur ein ganz geringer Lohnausgleich, wenn es überhaupt dazu kommt. Und das Beispiel Daimler zeigt es ja, dass es in der Krise offenbar auch ohne Lohnausgleich funktionieren kann.
Du sagst, es ist schwer abzuschätzen, wie das bei den Tarifverhandlungen ausgehen könnte. Aber an sich ist es ja so, es wurde ja schon immer mal wieder über eine 4-Tage-Woche, naja, zumindest laut nachgedacht. Hast du denn das Gefühl, die Corona-Pandemie schafft natürlich jetzt ganz andere Voraussetzungen und wir überlegen ja an vielen Stellen, wie quasi die Krise bewältigt werden könnte, dass das einfach dann doch vielleicht andere Grundvoraussetzungen sind, die zumindest die Chance erhöhen, dass sowas bei den Tarifverhandlungen dann durchgesetzt würde?
Ja, aber dann doch auf der anderen Seite wieder relativ eingeschränkt. Also die Chance ist sicherlich gegeben, wenn es darum geht, die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu halten. Aber die Frage an der Frage des Lohnausgleichs, da wird es dann scheitern, weil solange die Krise bestehen bleibt, solange Unternehmer nicht wissen, wie sie ihre Umsätze garantiert bekommen oder auch wieder auf den Wachstumspfad kommen, sehe ich da tatsächlich wenig Bereitschaft auf Seiten der Arbeitgeber, jetzt dann noch mehr in die Lohntasche zu greifen. Wir haben ja gerade das Beispiel der Kurzarbeit der Regelung, da haben wir ja eine ganze Weile drüber gesprochen, da bedeutet es ja, dass die Bundesagentur für Arbeit die Lohnkosten übernimmt, um die Unternehmen zu entlasten. Und solange da kein positiver konjunktureller Aufschwung wäre, halte ich das im Moment jedenfalls für sehr unwahrscheinlich, dass es zu einem Arbeitszeitreduzierung mit Lohnausgleich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen würde.
Volker, ich danke dir vielmals für die Einschätzung zur 4-Tage-Woche und zum Kurzarbeitergeld.
Gerne.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, dem 17. August 2020. Feedback wie immer gern per Mail senden an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.